Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und auch guten Abend, meine lieben Zuhörer. Die Bully Boys sind wieder am Start. Und wie ihr schon hört, die Bully Boys sind am Start. Ich mache das natürlich nicht alleine, denn auch diese Woche darf ich Marvin an meiner Seite begrüßen.
Ja, einen wunderschönen guten Tag zum 2. Mai, nach dem ersten Spieltag in der Bundesliga. Einen schönen guten Tag.
Ja, du sagst es, nach dem ersten Spieltag der Bundesliga, würde ich sagen, schauen wir doch mal zurück, was am Wochenende alles so passiert ist.
Ja, nicht lang drum rumreden, kommen wir direkt zur Sache. Finde ich
So
gut.
sieht's aus. Würde ich sagen, fangen wir notgedrungen mit dem Freitagabendspiel an. War ja eine relativ deutliche Ansage von Bayern, dass sie wieder den Titel verteidigen möchten, würde ich sagen.
Das stimmt, ja. Da war nicht viel von Müdigkeit oder irgendwie ja, Titelmüdigkeit zu sehen. Das war ziemlich deutlich auf jeden Fall.
Ja, und jetzt Spoiler-Alert. Ich würde sagen, wir sagen das Ergebnis jetzt einfach mal. Die München haben 8 zu 0 gegen Schalke gewonnen. 8 zu 0. Unfassbar. Die hatten, jeder Schuss, der aufs Tor kam, war gefühlt drin. Die Schalker waren komplett überfordert mit allem.
Das stimmt.
Boah, gibt es tatsächlich eigentlich gar nicht so viel zu sagen, außer dass Bayern halt einfach mal wieder dominant wie letzte Saison unterwegs war.
Das stimmt, ja. Die Schalker, ja, wirklich nicht gut. Ich habe nur von Thomas Müller, der das Interview, was er gegeben hat, er wunderte sich auch, wie schlecht die Schalker eigentlich gewesen wären. Und bei ihm ging es dann nur darum, dass sie ja viel zu hoch verteidigt hätten. Und der Reporter fragt die dann ja, was sie denn den Schalkern empfehlen würden, ob sie es denn wieder so spielen sollten. Er meinte, nee, das würde ich den Schalkern nicht empfehlen, nochmal so aufzutreten. Ja. Also weiß nicht, ob das teilweise auch irgendwie taktisch nicht ganz klug war, was sie gespielt haben. Aber wirklich, also. Sehr dominanter Auftritt. Was nur Schalke hatte zwar die erste Gelegenheit irgendwie gleich in den ersten paar Minuten, aber danach kam ja wirklich gar nichts mehr.
Ja, also ich muss sagen, so die ersten 3 Minuten war Schalke schon sehr dominant unterwegs. Hat mich auch sehr überrascht, dass sie so starten. Aber es waren halt im Endeffekt dann auch nur die 3 Minuten, wo sie den Bayern ein bisschen Druck gemacht haben. Und danach war offensiv nichts zu sehen von allen Schalkern, würde ich meinen. Deshalb,
Das
ja,
stimmt.
sehr verdient gewonnen. Auch in der Höhe, fand ich.
Ja. 8-0 klingt natürlich schon hart, aber
Ja,
auf
aber
jeden Fall ein einseitiges Spiel.
und das auf jeden Fall. Und ich glaube auch nicht, dass das letzte Spiel war, wo in München mehr als 5 Tore fallen. Also müssen wir die Schalke auch mal ein bisschen in Schutz nehmen. Ich gehe davon aus, dass in den nächsten 16 Heimspielen von Bayern auch noch so Ergebnisse kommen werden.
Ja.
Aber dazu dann im Verlauf der Saison wahrscheinlich mehr. Dann würde ich sagen, springen wir mal auf den Samstag. Ich habe auf meiner Liste ganz oben Frankfurt-Bielefeld.
Ja, Konferenz am Samstag, Aufsteiger in Frankfurt. Ja, für die Frankfurter natürlich ein sehr ernüchternder Beginn in die Saison, ja. Ja, ich glaube, man hatte sich da vor allem jetzt mit den Vorzeichen, dass man sich auf die Bundesliga und den Pokal konzentrieren muss, nicht Dreifachbelastung hat, dass man da gegen einen Aufsteiger natürlich zu Hause 3 Punkte holt, ja. Ich glaube, die hatte man da fest eingeplant oder das ist natürlich der erste Rückschlag schon früh in der
Das
Saison.
ist richtig. Das hat Hütter ja auch nach dem Spiel gesagt, dass er eigentlich zu Hause gegen Bielefeld mit mehr gerechnet hat als so einem Punkt.
Ja.
Und sie hatten ja auch Chancen da, also die haben ja richtig was verballert.
Stimmt.
Ja, und dann muss man auch sagen, dass das Tor von Bielefeld war auch sehr sehenswert, fand ich. Muss man auch erstmal so machen, dafür, dass sie, ich weiß jetzt gar nicht, ob der. Wer hat denn das Tor gemacht? Suku, glaube ich. Ob das jetzt sein erstes Bundesligaspiel war. Weil wenn ja, dann schon sehr abgezockt, dann das Ding
Stimmt,
so
ja.
leicht anlupfen, ist schon nicht schlecht gemacht.
Das stimmt.
Ja, im Endeffekt 1-1. Für Bielefeld gut gelaufen, gut, dass
sie dann noch. Also hat auch nach dem Spiel direkt gesehen. Ich habe ja direkt, also fast gefeiert wie ein Sieg. Ja, alle haben irgendwie Fäuste gezeigt und so. Also die waren mit dem Ergebnis und ich glaube natürlich auch der Spielverlauf, dass der Frankfurt schon auch die stärkere Mannschaft war und mehr Chancen hatte. Was für Bielefeld, glaube ich, wirklich gefühlt fast wie ein Sieg und der erste Punkt wieder in der Bundesliga.
Ja, ich denke auch. Die können, also Bielefeld kann glücklich sein. Frankfurt eher nicht.
Ja,
dann würde ich mal sagen, drücken wir mal ein bisschen aufs Gas und gehen gleich weiter zu Union Berlin gegen FC Augsburg.
Ja.
Da haben die Augsburger eine sehr, sehr hohe Effizienz gezeigt. Wir haben,
das stimmt.
Lass mich mal kurz nachgucken in den Statistiken, 5 Schüsse aufs Tor und davon waren 3 Stück drin. Wir haben in Berlin 3-1 gewonnen. Und ja, haben, würde ich sagen, schon mal ein direktes Duell für sich entschieden zum Saisonauftakt.
Ja, vor allem auch spät, natürlich lange 1-0 geführt, beziehungsweise kurz vor der Halbzeit, der 40. das 1-0 gemacht, lange geführt bis zur 75. das 1-1 kassiert und dann hätte man ja eigentlich denken können, dass ein bisschen das Momentum eher bei den Berlinern liegt, sind dann aber stark zurückgekommen und haben dann 2 Tore gemacht noch in der Schlussphase. Ja, vorher hatten wir eigentlich gesagt, es ist ein kleines richtungsweisendes Spiel auf jeden Fall, wenn man schon mal sehen kann, geht es für die Augsburger vielleicht eher nach unten diese Saison oder für die Berliner eben. Gut, die Berliner haben jetzt verloren.
Ja.
Aber ich glaube auch keine wirklich schlechte Leistung gezeigt.
Na, ich denke auch, also können bei, also Augsburg sowieso können glücklich sein und die Berliner können auch darauf aufbauen und sie werden auch noch ihre Punkte holen. Ganz klar, waren jetzt auch nicht so schlecht, wie es andere Mannschaften an diesem Spieltag waren. Und ich gehe auch von aus, dass sie noch ihre Punkte holen werden. Nur die große Frage, die ich mir stelle und die sich auch so ein paar Kommentatoren gestellt haben, ist, wer die Tore denn machen soll für die Eisernen, weil ja ihr Topstürmer nach Köln gewechselt ist.
Das stimmt. Gut, Max Kruse wurde eingewechselt in der Schlussphase.
Ja.
Hat auch, ja, ich fand, er war ein bisschen beteiligt am Tor, weil alle sich vielleicht eher auf ihn konzentriert hatten, als die flache Reingabe kam, aber er dann das Tor nicht erzielt hatte. Er ist vielleicht die Option vorne drin, ja. Ja. Er könnte vielleicht diese Rolle übernehmen, hat ja viel Erfahrung natürlich.
Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es im Endeffekt so eine, dass sie das übers Team abfangen, dass dann da nicht ein Stürmer rausspringt, der dann da 5-6 Tore mehr schießt, sondern eben, dass es da mehrere Spieler gibt, die eben 1-2 Tore mehr schießen als letzte Saison und dann, dass sie das so abfangen werden.
Ja.
Und ich fand diese Überleitung eigentlich ziemlich gut. Ich weiß nicht, ob du noch was zu Union sagen wolltest.
Nee, aber stimmt, dann kommen wir doch zum Angesprochenen. Köln zu Hause gegen die TSG aus Hoffenheim.
Ja, was ein Fußballspiel.
Es war sehr unterhaltsam, glaube ich, kann man sagen, für den neutralen Zuschauer.
Ja. Also die Hoffenheimer gewinnen 3-2 in Köln. Vielleicht könnte man auch sagen, Andrej Kramaric gewinnt 3-2 in Köln. der Kroate hat alle 3 Tore gemacht für die TSG.
Ja.
Und ja, es war mal wieder richtig was los in Müngersdorf, das kann man so sagen.
Ja, ich fand auch von dem eben angesprochenen Anderson kein schlechtes Spiel. Er hat, glaube ich, auch 5-mal aufs Tor geschossen, auch ein Tor erzielt. Er war wirklich bei den Kölnern auch ein Aktivposten. Ich glaube, er hat sogar eins vorbereitet, glaube ich. Das 2-2 hat er, glaube ich, vorbereitet.
Ja, das hat er vorbereitet, ja, kann man sagen.
Von ihm auch kein schlechtes Spiel. Und ja, wirklich ein Spektakel. Hoffenheim geht früh in Führung und macht dann in der 92. das 3-2. Ja, wirklich klasse Spiel und der Sebastian Hoeneß gewinnt sein erstes Bundesligaspiel.
Ja, somit letzte Woche noch angesprochen, ja.
Das stimmt, der hat schon im Pokal ja auch knapp gewonnen. Jetzt wieder, ich weiß nicht, ob er bei den Gegentoren, ob er damit so zufrieden ist. Aber gut, wahrscheinlich würde er sagen, Sieg ist Sieg. Erstmal zumindest, ja.
Ja.
Über die Art und Weise wird es dann noch zu reden sein diese Woche.
Also ich glaube, da wird er auch Andrej Kramaric verstehen, der nach dem Spiel auch gesagt hat, dass er die 3 Punkte gerne mitnimmt, aber mit der Leistung überhaupt nicht zufrieden ist und auch selber gesagt hat, dass das 3-2, wie es zustande gekommen ist, ein reines Glückstor war, ja. Weil der Ball ja dann noch abgefälscht war und dann an Horn ja. vorbeigehoppelt ist. Und ja. Ja, also Zufriedenheit, klar, sie haben gewonnen, aber mit der Leistung ist auf jeden Fall ihr Stürmer nicht zufrieden gewesen.
Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Da habe ich die Bremer zu Hause gegen die Hertha aus Berlin 1-4 verloren.
Ja, geht's mit Bremen schon wieder so los, wie es letzte Saison aufgehört hat?
Das stimmt, es wurde ja viel Besserung gelobt eigentlich. Der Kohfeldt vorher im Interview bei Sky gewesen und da wurde auch gefragt, warum es denn diese Saison ausgerechnet besser werden sollte als letztes Jahr. Er war sehr davon überzeugt, dass die Saison besser werden wird. Gestartet sind sie ja schon mal jetzt nicht wirklich besser.
Das auf jeden Fall nicht. Ja, Berlin hat sich gut gemacht, hat die Pokalniederlage, fand ich, gut verdaut. Eine gute Leistung gezeigt, haben 60% Ballbesitz gehabt, mehr Pässe. Schüsse hatten sie sogar weniger als Bremen, waren also effizient.
Ja.
Und Bruno Labbadia kann auf seinen Sturm glücklich sein, weil Luke Bacchio, Cunha und Córdoba alle 3 getroffen haben.
Schön, der neue Mann, Córdoba.
Ja.
Trifft auch direkt.
Das ist immer ein Einstand.
Das stimmt.
Ja, und dann müssen wir nochmal. Ich kann es mir nicht verbeißen, dann müssen wir doch nochmal auf letzte Woche zu sprechen kommen. Da haben wir ja über unsere Torhüter gesprochen.
Oha.
Und da kann ich mich ja noch an was erinnern, dass Oha. Einer von uns den Pavlenka dabei hatte.
Ich habe mir fast gedacht, dass du es ansprechen wirst.
Ja, natürlich. Ich habe es mir auch 2-3 Mal angucken müssen. Das sah ja bei dem 3-0 tatsächlich, sah ja relativ unglücklich aus, will ich meinen.
Rechtsschuss vom Cunha in der zweiten Halbzeit, das 3-0, muss ich auch zugeben. Ja, ich hatte zwar letzte Woche schon auch gesagt, dass er ja diese letzte Saison nicht so stark war, aber davor eigentlich immer konstant gute Leistung auch gezeigt hat. Also nach dem Spiel würde ich vielleicht den Platz 5 anders besetzen, muss ich sagen. Ja. Also es war mir doch sehr bahnschrankenmäßig, wie er da runtergeht und der Ball unter ihm lang geht. Also ja.
Das ist auf jeden Fall so richtig. Aber man muss auch dazu sagen, es lag nicht daran, dass Pavlenka da gepatzt hat, dass Bremen verloren hat.
Also, nee, also verloren, glaube ich, hätten sie auf jeden Fall.
Es lag nicht an Pavlenka, dass sie das Ding abgegeben haben. Aber er sah sehr unglücklich aus, fand ich, bei dem 3-0.
Das ist richtig, ja.
Und da ich ja auch mal im Tor gespielt habe, weißt du ja, hätte ich mir sowas geleistet, hätte ich mir auch eine ganze Woche lang was anhören können. kann sich der Pavlenka das auch mal anhören.
Stimmt.
Ja, das war's, würde ich sagen, von Bremen. Und wir gehen in den Süden. Wir gehen zum Derby nach Stuttgart, die hatten Freiburg zu Gast und haben aus ihrer Sicht leider 3-2 verloren. Also die Freiburger gewinnen das direkte Duell gegen den VfB.
Stimmt.
Und haben auch sehr gut gespielt, zumindest bis zur 70. Minute haben sie sehr gut gespielt. Danach haben sie irgendwie ein bisschen
abgehört. Ja.
Ging relativ schnell 2-0 in Führung nach einer halben Stunde. Dann direkt nach der Halbzeit 3-0, wo man eigentlich schon denkt, zu dem Zeitpunkt, da ist jetzt die Messe gelesen.
Kann natürlich auch sein, dass es in den Köpfen bei den Freiburgern so war.
Ja, das kann natürlich so sein, ne?
Ja.
Ja, dann hat Stuttgart auch so gute Chancen gehabt. Aber dann machen sie dann doch noch das 3-1 in der 70. oder 71.
Ja.
Dann kam die Hoffnung nochmal auf, machen dann noch 10 Minuten später das 2-3, haben quasi noch 10 Minuten plus Nachspielzeit, aber schaffen es nicht, dann noch das 3-3 zu machen.
Ja, die Freiburger sind auch kaum echt, also in der Schlussphase kaum hinten rausgekommen, da gab es nur noch Befreiungsschläge, die direkt an der Mittellinie wieder abgefangen wurden. Also ist dann wirklich ein Angriff nach dem anderen aufs Freiburger Tor gelaufen. Und dann auch wirklich noch in der Nachspielzeit 94, 95 ist echt noch super Chancen, die dann der Freiburger Keeper Müller echt gut entschärfen konnte auch noch.
Ja.
Also Freiburg vielleicht auch ein bisschen, am Ende ein bisschen glücklich, dass sie das Ding noch 3-2 nach Hause geschaukelt haben.
Ja, würde ich auch sagen. Nach dem Spielverlauf, also ich meine, wenn du 3-0 führst, dann kann man das Ding eigentlich schon einigermaßen runterspielen.
Ja.
Und am Ende können sie sich bei Müller, der 3 Tage in Freiburg ist, bedanken, dass er ihnen die 3 Punkte festgehalten hat, würde ich sagen, zum Schluss.
Das stimmt, ja.
Also, starker Keeper, gut reagiert noch auf Transfermarkt nach der Verletzung von Flecken.
Ja.
Und
die Stuttgarter andererseits, dann können wir vielleicht noch ein bisschen Hoffnung schöpfen aus der zweiten Halbzeit oder aus dieser Schlussphase für die nächsten paar Wochen. Dass es eben doch anders geht als in der ersten Halbzeit, ja.
Ja, genau.
Dann kommen wir beim Topspiel an.
So sieht's aus.
18.30 Uhr, Samstagabend, Dortmund zu Hause gegen die andere Borussia aus Gladbach. Und auf dem Papier ein ziemlich deutliches 3-0. Wobei ich sagen muss, vom Spielverlauf her, von gut den reinen Chancen sind wir dann schon wieder bei Dortmund, aber so Spielanteile, fand ich, hatten die Gladbacher, hatten viel den Ball, fand ich, Dortmunder standen viel tief drin, aber den Gladbachern hat es dann im Endeffekt so an dieser letzten Durchschlagskraft, ich glaube Marco Rose hat das auch in dem Interview gesagt, dass sie eben bis zum 16er sah alles gut aus und dann ging es aber nicht in den 16er rein, also wirklich wenige Torchancen für die Gladbacher im Endeffekt, obwohl sie viel den Ball hatten. Und die Dortmunder haben es dann, als sie den Ball mal hatten, echt gut gemacht, haben daraus dann ein paar Chancen kreieren können und gewinnen schon verdient dieses Spiel, ob es 3-0 ausgehen muss, 2-1-0, wäre vielleicht ein bisschen knapp gewesen auch, aber trotzdem verdienter Sieg für die Dortmunder, denke ich.
Ja, genau das denke ich auch. Und das hat auch Michael Zorc nach dem Spiel genauso gesagt, dass sie verdient gewonnen haben. Aber in der Höhe findet er auch, dass es ein Tor vielleicht zu hoch ist, aber ich meine, wer es schießt, ne? Nimmt man mit.
Das
3-0. Auch mal auch ein direktes Duell um die Champions League, um Platz 2 höchstwahrscheinlich.
Ja.
Wenn man da zu Hause 3-0 mal gewinnt, ist auch schon mal eine Ansage an die Konkurrenz, dass der BVB da ist und dass man mit ihnen wahrscheinlich auch rechnen muss und auch rechnen kann.
Ja. Für die Gladbach natürlich ein bisschen ärgerlich, dass sie noch auf Player und Thuram verzichten muss, zumindest die ersten 60 Minuten, die kamen ja erst von der Verletzungspause zurück, die letzten Woche oder Wochen, und konnten eben so nur eine gute halbe Stunde spielen. Vielleicht wenn die noch gewesen, wenn sie von Anfang an auf dem Platz gestanden hätten, dass sie da vielleicht vorne mehr Durchschlagskraft hätten kreieren können.
Ja.
Aber so war nichts zu machen für die Gladbacher.
Ja, das ist richtig. Wenn der Stürmer da vorne das Ding nicht macht, wenn dann auch noch so ein bisschen Pech dazu kommt, wie wir, aber ich kann mich noch an die eine Szene erinnern, ich weiß jetzt nicht genau, wann sie war, ich glaube, da stand es noch 0-0, als Bürki den Ball erst super hält und dann mit einem unfassbar geilen Reflex den Ball da noch von dem Gladbacher wegschlägt.
Ja.
Wenn da vielleicht ein bisschen mehr Spielglück bei Gladbach gewesen wäre, fällt der Ball anders und dann steht es dann da 1-0 für Gladbach.
Ja.
Dann haben wir auch ein anderes Spiel.
Das stimmt.
Aber das Leben im Konjunktiv ist halt einfacher als das echte Leben, würde ich dazu mal sagen.
Ja.
Dann würde ich sagen, von 2 Champions League-Aspiranten zum nächsten. Sonntagnachmittag, am frühen Nachmittag, war Leipzig-Mainz. Leipzig gewinnt 3-1 gegen Mainz, was man so wahrscheinlich auch vorhersagen hätte können.
Ja.
Ich habe tatsächlich auch nur die Highlights gesehen, aber was ich da gesehen und gehört habe, war schon so, dass Leipzig sehr dominant war und auch das Ding verdient, hochverdient gewonnen hat.
Ja, ja. Die Mainzer konnten es ein bisschen ausgeglichener gestalten als die letzte Saison, wo sie ja zweimal wirklich mit vielen Toren untergegangen sind gegen die Leipziger.
Ja.
Kurzzeitig stand es ja auch 2-1, hätte man mal denken können, vielleicht geht da noch ein bisschen was bei den Mainzern und dann relativ schnell die Leipziger erhöht auf 3-1 und dann schien das Spiel eigentlich rum zu sein und so war es dann im Endeffekt auch.
Ja. Eine lustige Statistik noch, fällt mir gerade auf, dass Mainz einen Schuss aufs Tor hat und der auch drin war. Man verschweigt jetzt mal die 7 Schüsse, die neben das Tor gegangen sind, aber jeder Schuss, der aufs Tor kam, war drin. Ist natürlich auch mal nicht schlecht, wenn man da noch ein bisschen mehr Zielwasser trinkt und das Tor dann eben auch findet, wenn es so weitergeht für Mainz. Kann das auch noch gut werden.
Das stimmt.
Ja, und dann würde ich sagen,
genau, kommen wir zum letzten Spieltag. Im letzten Spiel dieses Spieltags. Die Wolfsburger zu Hause gegen Leverkusen, ein 0-0.
Ja. Habe ich mir auch die Highlights angeguckt. Gab nicht viele.
Stimmt.
Wenn ich mir die Statistiken so angucke, finde ich, ist das 0-0 verdient. Ja. Leverkusen hat zwar mehr Ballbesitz gehabt.
Ja.
Aber sonst.
Wie ich das auch so gelesen habe, die Wölfe eigentlich gut Chancen sogar gehabt. Die Leverkusen viel den Ball gehabt, schön den Ball laufen lassen von rechts nach links. Aber ob das an Kai Havertz jetzt direkt festzumachen ist, dass da zu wenig Kreativität vorne entwickelt wird, schwierig zu sagen so früh, aber eventuell natürlich ein Faktor. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Havertz da mit seiner Kreativität vielleicht die ein oder andere Chance mehr kreieren hätte können. Aber die Spieler, die da auf dem Platz stehen in der Offensive, können ja auch kicken und hat man ja auch letzte Saison gesehen, die sind ja auch, finde ich, gehören auch zu dem oberen Durchschnitt, beziehungsweise sogar besser als Durchschnitt, von daher hat man sich, glaube ich, haben die Trainer sich gut neutralisieren können und haben auf jeden Fall defensiv die richtigen Mittel gefunden, die Offensive des Gegners in Schach zu halten.
Ja. So, dann habe ich jetzt zum Abschluss des Spieltags noch einen schönen Funfact über den ersten Spieltag. Wenn wir kurz mal gucken, wer Zweiter ist an diesem Spieltag, das ist die Hertha aus Berlin. Und zwar ist es so, dass der Tabellenzweite des ersten Spieltags öfter abgestiegen ist, als dass er Meister geworden ist. Also ist
Das war meine persönliche Frage. Was will der Auto uns jetzt genau
sagen? Es ist wahrscheinlicher, dass die Hertha absteigt, als dass sie jetzt Meister wird am Ende der Saison. Gut, ist wahrscheinlich sogar tatsächlich wahrscheinlicher, aber gut.
Ja, ich glaub auch. Aber gut zu wissen, dass man so eine Statistik mal rausgekramt bekommt.
Ja.
Dann. Auch wenn es mir wehtut, nochmal schnell unser Tippspiel hervorholen. Das ging 7-4 für dich aus am ersten Spiel.
Gerne. Das ist erfreulich, ja.
Stark, 7 Spiele richtig getippt.
Ja. Vielleicht mehr Glück als Verstand, aber mal sehen, in den nächsten paar Wochen.
So sieht's aus. Ich bin gespannt, also. Ja, ich hoffe, ich drehe das noch. dann glaube ich, dass du jetzt was Schönes vorbereitet.
Oder nicht? Wir starten mit unserem Torspiel in die erste Runde diese Woche. Und zwar werde ich jetzt auf diese Radioart ein Tor moderieren, ohne dabei Spieler, Verein zu nennen. Und Felix wird erraten, welche Mannschaft das Tor geschossen hat, zu welchem Spielstand im besten Falle noch. Vielleicht wäre das auch noch hinkriegt, der Schütz, aber eigentlich mit der Mannschaft, welche Mannschaft das Tor geschossen hat, damit wäre ich schon sehr glücklich, aber ich glaube, wenn du so die Mannschaft weißt und so, dann kommt man auch ganz gut drauf, welches Tor das zumindest war.
Ja, ich werde mein Bestes geben und versuche die grauen Zellen aber ein bisschen anzustrengen. Ich bin gespannt.
Also, kommen wir Tor Nummer 1. Der Ball ist im linken im Mittelfeld an der Auslinie. Der linke Mittelfeldspieler führt den Ball im Zweikampf mit dem rechten Verteidiger. Er befindet sich in der Verlängerung vom 16er, geht ins 1 gegen 1, macht einen Übersteiger, dreht eine Pirouette, geht weiter die Linie lang bis fast zur Grundlinie, flankt mit links den Ball rein. Der Ball wird leicht abgefälscht. Am kurzen Pfosten wird er verlängert vom Stürmer. Der Keeper bleibt auf der Linie und der andere Stürmer gewinnt den Kampf um den Ball, nickt aus kurzer Distanz in das Tor. Es steht so viel für 1 und für in
Frankfurt. Das müsste das Tor von André Silva gewesen sein.
Das ist korrekt. Sehr gut.
Also ich dachte, ich hatte schon ein bisschen Angst, nachdem du mit links angefangen hast. Stimmt. Weil da haben wir vorher auch besprochen, dass ungefähr gefühlt 70% der Tore über links gefallen sind. Das aber stimmt. Doch, das war das 1-1 von André Silva in Frankfurt.
Ich dachte, ich starte mal mit einem leichten Tor für einen Frankfurt-Fan.
Ja, das ist gut, danke, dass ich reinkomme.
Sehr gut. Also, erste Tor schon mal erraten, wunderbar. Kommen wir zu Tor Nummer 2. Der Ball wird aus dem Mittelfeld zurück auf den Keeper gespielt. Der nimmt ihn kurz an, spielt ihn wieder in die Mitte auf den Mittelfeldmann, 20 Meter vor dem eigenen Tor. Dieser versucht mit dem linken Ball den Ball klatschen zu lassen, wieder zum Keeper. Der Ball gerät leider zu kurz. Der Stürmer geht dazwischen, tunnelt den Keeper mit rechts und schiebt den Ball mit rechts in das leere Tor ein.
Das ist auch für einen Wahlkölner auch relativ einfach. Das müsste das 1-0 von André Kramaric in Köln gewesen sein.
Sehr gut.
Das war Horn auf Hector und der lässt prallen und ja.
Korrekt. Sehr gut.
Ja, cool. Läuft doch.
Läuft, ja. Dann kommen wir jetzt zum dritten und letzten Tor.
Ja, ich habe eine Vermutung, was du nimmst, aber ich glaube nicht, dass es hinterher abgesprochen ist.
Also, der Ball, Höhe der Mittellinie. Der Linksverteidiger hat den Ball, gerät unter Druck, spielt ihn quer zurück auf den Mittelfeldmann. Der befindet sich am Mittelkreis. Er hat das Auge für den startenden Stürmer, spielt einen hohen Ball durch die Mitte über die Viererkette oder Fünferkette, was auch immer es war. Der nimmt den Ball mit rechts an, schlägt einen Haken, legt den Ball sich auf links und schießt Höhe des 16ers mit links in die linke obere Ecke.
Oh Gott, in die linke obere Ecke. Uff. Verteidiger, die quer.
Scheint ein bisschen schwieriger zu sein.
Es scheint wirklich ein bisschen schwieriger zu sein. Kannst du nochmal das Ende sagen? Also, er
also,
nimmt den Ball mit rechts mit.
Genau, nimmt den Ball mit rechts an, spielt den Ball mit der Hacke einen Haken auf links und schießt mit links in die linke Oberecke. Höhe des 16ers ungefähr.
Die Bayern-Tore waren alle so ähnlich, aber ich glaube, das war das
bis 1-0. Auf dem richtigen Weg, ja.
1-0 das von Capri, oder?
1-0, sagst du, und das ist auch korrekt. Sehr gut. Sauber.
Also das mit dem hohen Ball, das könnte ungefähr gefühlt, weil das auch hätten das 3 Tore sein können bei Bayern.
Ja, das stimmt, ja.
Cool. Cool.
Sehr gut, genau. Kimmich hat den hohen Ball gespielt über die Abwehrkette und dann Gnabry angenommen und sehr gut. Sauber. 3-3. Schon mal nicht schlecht. Ich dachte, zum Einspiel bei dem vielen Toren nehme ich vielleicht mal so vielleicht mal ein paar einfache aus. Also ich nehme das erste Tor des Spieltags noch dazu. Dann geht das. Sauber.
Ja, sehr, sehr nett. Hat mir gefallen. Könntest du jede zweite Woche so machen. nur kurz vorab, ich dachte eigentlich, dass du das achte nimmst, dass du das Tor von Musiala nimmst.
Musiala? Okay, ja, ja. Das war auch ein schönes Tor.
Aber da gab es wahrscheinlich nicht so viel Konkurrenz, wenn man sich das Tor so anguckt.
Ja.
Das habe ich mir auf jeden Fall haargenau gemerkt. Okay. Ja, nachdem wir jetzt das erfolgreiche Radiospiel abgeschlossen haben, was mir sehr viel Spaß gemacht hat.
Ja, war auch natürlich sehr erfolgreich jetzt in der ersten Woche.
Ja.
Das können wir fortsetzen, aber ich glaube, es wird ein bisschen schwieriger werden die nächsten Wochen.
Ja, ich denke auch. Also ich hoffe, dass ein paar weniger Tore fallen, dass man sich nicht so
viel... Ja, stimmt. Es war schon hart, diesen Spieltag, das stimmt.
Aber 36 Tore ist schon eine gute Ausbeute.
Ja.
Dann würde ich gleich mal die Brücke schlagen. Mit den 36 Toren haben die Profis sich ein schönes Geschenk einfallen lassen, um die Fans, die in den Stadien waren, zu begrüßen quasi.
Das stimmt. Es wurde letzte Woche, ich weiß gar nicht mehr, unter der Woche irgendwann beschlossen, dass wieder die ersten Zuschauer ins Stadion dürfen. Da wurde dann von einer Auslastung bis maximal 20% in den Stadien gesprochen. Und letztendlich war es dann so, dass jeder Stadt oder das Gesundheitsamt, was eben verantwortlich ist, das dann individuell eben entschieden hat. Es gab dann immer noch Spiele, die ohne Zuschauer stattgefunden haben. Zum Beispiel die Bayern am Freitag haben ohne Zuschauer gespielt. Ansonsten waren dann zwischen 500 und 10.000 Leute im Stadion, was ja schon mal sehr erfreulich ist, dass zumindest ein paar in den Genuss kamen, sich wieder Bundesliga anschauen zu dürfen.
Ja, das stimmt. Also es waren im Endeffekt 37.000 Leute zugelassen auf alle 9 Spiele zusammen, also wenn wir alle zusammenrechnen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele dann im Endeffekt da waren pro Spiel. Aber ich fand, das ist schon, hat sich auf jeden Fall gut angehört, da mal wieder ein bisschen Stimmung zu
Ich
haben.
denke auch, ja. Ein bisschen Feedback auch für die Spieler irgendwie da ist und so. Ich glaube schon, das ist auch für die ganz gut, weil zumindest mal von ein paar Leuten wieder spielen zu können.
Ja, also beim Topspiel mit den 10.000 in Dortmund, also klar war die Stimmung jetzt nicht vergleichbar, wenn die Ultras da sind und wenn dann eben 80.000 also im Stadion sind und die Süd komplett voll ist.
Ja.
Aber hat sich doch sehr gut angefühlt, auch vorm Fernseher, dass da wieder ein paar Zuschauer ins Stadion dürfen.
Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Schiedsrichter das Mannschaft vermisst haben, dass immer, wenn sie für die Auswärtsmannschaft was gepfiffen haben, dass sie da nicht ausgepfiffen worden sind von 50.000.
Ja,
die haben das auch vermisst bestimmt, ja.
Wahrscheinlich. ja, also ich kann es mir so auch gut vorstellen, dass sie das jetzt so, dass die DFL oder DFB das so weiterregelt.
Ja. Ich glaube, bei den meisten Vereinen wurde es irgendwie über die Dauerkarteninhaber irgendwie zuerst gelöst, dass die zuerst die Chance bekamen, irgendwie da an Karten zu kommen.
Ja.
Und ja, ich denke auch, dass es eine gute Sache ist.
Ja, auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu einer nächsten News, die wir quasi letzte Woche schon so ein bisschen angesprochen hatten.
Ja.
Thiago Alcantara ist für 30 Millionen Euro von Bayern nach Liverpool gewechselt.
Ja, ja, jetzt muss ja ich als Bayern-Fan, ich weiß nicht, ob das jetzt schon rauskam in der letzten Woche, aber das muss ich vielleicht doch immer zugeben, für mich als Bayern-Fan natürlich ja, schon sieht man ja mit einem weinenden Auge dann, ja. Thiago, der 7 Jahre bei den Münchnern war, wirklich auch alles gewonnen hat, Meister geworden ist, DFB-Pokal gewonnen, die Club-WM und jetzt natürlich die Champions League gewonnen hat in diesem Jahr. Ja, und er war ja wirklich, also ein super Spieler, kann man nicht anders sagen, Techniker vom Allerfeinsten, hat ja wirklich, hieß zwar immer, dass er in den großen Spielen nicht so da ist, aber ich finde, das hat er jetzt gerade in dem Turnier in Lissabon gezeigt, dass das auch da sein kann, hat insgesamt 235 Spiele für die Münchner gemacht und ja, ich glaube, war ein ganz wichtiger Mann, den man da verloren hat oder jetzt abgeben musste, er wollte ja weg, hat er, glaube ich, kundgetan und somit, glaube ich, war es für den Spieler auch ganz schön, dass ihm da nicht irgendwelche Steine im Weg gelegt worden sind, sondern dass er den Schritt gehen konnte, den er gehen wollte. So.
Ja, wir haben ja, also Rummenigge hat ja auch gesagt, als der Transfer dann vermeldet war, dass er auch sehr traurig war, dass Rummenigge traurig war und auch Thiago, dass die sich in den Arm gelegen haben und dass Thiago da auch relativ lange geweint haben soll, als es dann feststand. Aber wenn du mit Bayern alles gewonnen hast, dann ist auch klar, dass du dann den nächsten Schritt, also was heißt den nächsten Schritt, dass du dann nochmal eine andere Erfahrung sammeln willst.
Das stimmt, ja.
Und auch wenn es also hart ist.
Ja.
Aber, ja.
Ich finde auch, der Zeitpunkt kann ja eigentlich besser sein, ne? Gerade nachdem man die Champions League gewonnen hat, das große Ziel immer, was man im Vereinsfußball irgendwie so erreichen kann, dass man dann nochmal auch in einem Alter, ist ja 29, jetzt glaube ich gerade so die letzte Chance, um nochmal vielleicht wo einen längerfristigen Vertrag irgendwie zu unterschreiben und dann nochmal ein bisschen was rauszuholen. Deswegen glaube ich eigentlich auch genau der richtige Zeitpunkt, um so einen Schritt zu gehen. Ne?
Ja, also es kann nicht besser sein. Du hast das Triple gewonnen.
Genau.
Also was willst du jetzt noch mehr? Wie willst du das nächste Saison toppen?
Genau.
Von daher ab auf die Insel zu Kloppo und da noch ein bisschen Spaß haben und ein bisschen Geld verdienen.
Ja. Ja, apropos ganz an, haben wir natürlich die nächste Brücke geschlagen. Der FC Liverpool war zu Gast in Chelsea, haben sie gespielt, ne?
Ja,
FC ja. Liverpool, wir haben es letzte Woche schon mal angesprochen, dass es ein sehr interessantes Duell werden würde. Liverpool in Chelsea. Letztendlich gewinnt Liverpool 2-0. Ja, aus Chelsea-Sicht finde ich ein unglücklicher Spielverlauf. Kriegen da kurz vor der Halbzeit die rote Karte und sind natürlich 45 Minuten dann in Unterzahl. Christensen hat die rote Karte für eine Notbremse bekommen. Wie hast du das gesehen?
Ja, also ist auf jeden Fall eine rote Karte. Also er drückt ihn da runter.
Ja. Ja, er sieht zwar erst gelb, aber dann der Videobeweis hat ihn ja darauf aufmerksam gemacht. Aber ich denke auch so, die Karte ist unstrittig.
Ja, die Frage ist halt, ob er da so hingehen muss, jetzt zu dem Zeitpunkt.
Das habe ich mir auch gedacht, ja.
Also klar, ich glaube, Mané wäre, wenn man die Berührung jetzt mal rausrechnet, wäre Mané schneller am Ball gewesen als Kepa und dann steht es 1-0.
Ja.
Aber also ich glaube, damit wäre Chelsea wahrscheinlich glücklicher weggekommen, wenn sie da das 1-0 genommen hätten und mit 11 Mann weitergespielt hätten, als so, wie es jetzt passiert ist.
Ja.
War aber auch, man muss auch dazu sagen, dass es sehr stark rausgespielt war von Alisson, der schnell auf Henderson spielt.
Und stimmt, der dann eben
den startenden Mané sieht und den langen Ball spielt.
Ja.
Ja, ich fand unnötig und fast schon dumm, da ja, den Mané so zu stören, dass du dann vom Platz fliegst.
Ja, das stimmt.
Ja, ich würde gerne nochmal auf den eben angesprochenen Thiago zu sprechen kommen.
Ja.
Er verlässt Deutschland mit dem Triple. Spielt, wird zur Halbzeit eingewechselt für Henderson. Und dann spielt er 45 Minuten und stellt den ersten Rekord auf in der Premier League.
Stimmt, ja. Was ging um Pässe, ne? Ich weiß nicht ganz genau.
Er hat 89 Ballkontakte gehabt und 75 Pässe gespielt. Das ist der All-Time-Record für 45 Minuten, also die ein Spieler in 45 Minuten aufgestellt hat.
Das ist, wenn man mal überlegt, dass er erst am Freitag, am Donnerstag, ich glaube am Freitag war es ja erst, dass er erst zur Mannschaft gestoßen ist, ja. Dann direkt mit so einer Leistung, das ist natürlich auch nicht im unwichtigen Spiel und auch nicht zu einer unwichtigen Zeit, ne? Dass er da beim 0-0, klar, man ist zu 11, aber man muss natürlich dann das auch nochmal erstmal in den richtigen Vorteil ummünzen, ja.
Ja.
Also Hut ab auf jeden Fall, keine schlechte Leistung. Das dürfen gespannt sein, was er da, ob er sich da wirklich zum Stammspieler mausern wird, wobei ich eigentlich denke, dass er das tun wird. Aber dürfen wir uns auf ein paar gute Leistungen freuen.
Ich glaube auch, also Thiago ist ja diese kurzen, schnellen Bewegungen, wie er da mal eben den Spieler aussteigen lässt und halt auch seine Passsicherheit, dass er immer den Ball haben möchte.
Ja.
Das hilft ja auch seinen Mitspielern, dass sie da immer einen haben im Mittelfeld, der den Ball gerne haben möchte und der auch den Ball unter Druck, der damit weiß, was er machen muss. Und ich glaube, da wird Liverpool auch nochmal sehr weiterhelfen.
Ja.
Kleine Randnotiz. Es war nicht alles rosig, was er gemacht hat. Er hat den Elfmeter, den Chelsea hat noch einen Elfmeter bekommen, in der, weiß nicht, kurz vor Schluss, 80. oder sowas.
Ja.
Den hat er verschuldet. Es war eine unglückliche Aktion mit Werner, dass er da ihm hinten reinläuft und das Bein von Werner quasi so ein Bein stellt.
Ja.
Nichts Wildes, ist auch ohne Folgen geblieben, weil Jorginho den ersten Elfmeter in der Premier League verschossen hat.
Ja.
In seiner Karriere.
Also das ist die Technik aber auch immer fragwürdig finde, wie der immer in die Bälle reinspringt, so, ne?
Ja.
Aber auch schwach geschossen, muss ich auch mal sagen. Also gut geschossen war auf keinen Fall.
Ja. Das ist richtig. Das ist halt das Problem, wenn der Torwart eben nicht reagiert und eben auf den Stürmer wartet, was Alisson gut gemacht hat. Und dann, ja, dann kommt halt so ein Elfmeter bei raus.
Und Havertz auch wieder ausgewechselt worden in der Halbzeit, dadurch, dass sie ja zu 10 waren und Verteidiger eingewechselt worden. Also auch der zweite Auftritt von ihm eher unglücklich, glaube ich.
Ja, wobei ich dazu sagen muss, dass er ja auf der 9 gespielt hat.
Und er hat Stürmer gespielt,
ja. Ja, und er hat halt auch gegen Fabinho und gegen Virgil van Dijk gespielt, was wahrscheinlich nicht so das einfachste Spiel ist, wenn du da, also er hat ja relativ viele hohe Bälle bekommen,
ja.
Und wenn du dann immer so einen, ja, kräftigen, kopfballstarken und dir übermächtigen Verteidiger im Rücken hast,
ja,
dann ist das halt auch, ja, schwierig so zu spielen, und wenn du normalerweise eigentlich Zehner bist. War auch wieder sehr undankbar für Havertz, dass er wieder nicht auf seiner Lieblingsposition eingesetzt worden ist.
Das stimmt.
Ja, aber also man muss ihm einfach die Zeit geben.
Ja, ich denke auch.
Das wird schon. Und ich finde auch die nächste Überleitung ist auch wieder sehr gelungen, weil wir jetzt von einem falschen Stürmer zu einem richtigen Stürmer kommen.
Man könnte fast meinen, wir hätten das so geplant. Ja.
Sowas kann man nicht lernen, das ist unfassbar, das hier abgeht. Die roten Bullen aus Leipzig haben Alexander Sørloth verpflichtet. Ja. 24-jähriger Norweger, kommt von Trabzonspor. Hat schon sehr, sehr gut genetzt in seiner Karriere bisher. Insgesamt 200 Spiele gemacht und 110 Torbeteiligungen. Das heißt, er, ja, pro Spiel ist er mindestens an einem Tor beteiligt.
Das stimmt, ja.
Ich habe ihn noch nicht gesehen vorher. Ich weiß nicht, wie gut er nun tatsächlich ist. Und
ich auch nicht, muss man sagen. Hat ja in der Türkei jetzt bei Trabzonspor gespielt.
Ja.
Und da aber echt auch super Zahlen. Also ich meine, letzte Saison hatte 24 Tore und 9 Vorlagen.
Ja.
In der Türkei jetzt. Und das ist ja wirklich keine schlechten Werte, ja.
Ja, ich denke auch, dass der kann auf jeden Fall kicken und er weiß, wo das Tor steht. Zumindest ja. In anderen Ligen, wie es jetzt in der Bundesliga aussieht. Weiß man nicht.
Dann habe ich nur gelesen, dass der Transfer anscheinend sehr komplex war, weil ja der Sørloth eigentlich bei Crystal Palace unter Vertrag ist, die ihn aber nach Trabzonspor verliehen haben. Und die haben eigentlich eine Kaufoption nächstes Jahr auf ihn.
Uff.
Okay. So, und dann mussten sie das irgendwie regeln. Ja, sie haben es jetzt, ich glaube, sie kriegen jetzt tatsächlich Crystal Palace und Trabzonspor, die teilen sich jetzt die Transfererlöse. Zur Hälfte kriegt Crystal Palace und zur Hälfte Trabzonspor. Also haben sich da irgendwie geeinigt. Ich glaube, es war sicher nicht ganz einfach, das zu regeln.
Ja, das wusste ich gar nicht. Aber das würde wahrscheinlich auch erklären, warum das Gerücht schon relativ lange durch die Medien kursiert. Und dass es dann jetzt endlich soweit ist.
Ich hoffe, sie hat eine gute Anwälte irgendwie anscheinend. Oder nicht so gut, deswegen hat es länger gedauert, wer weiß.
Wer weiß, ja.
Da habe ich auch gelesen, obwohl die Zahlen natürlich jetzt letzte Saison super waren in der Türkei, hat er vorher bei Crystal Palace, also seinem Stammverein, in 20 Begegnungen nur einmal getroffen.
Das ist natürlich
und
nicht so gut.
Auch bei Groningen, wo er vorher gespielt hat, und KA Gent waren die Zahlen jetzt auch nicht. Da waren es zum einen 6 Treffer in 42 Einsätzen oder 5 Tore in 22 Partien. Also die Zahlen davor lesen sich nicht so gut. Deswegen, ich bin mal gespannt,
ja.
Was er bringt.
Hat er wahrscheinlich jetzt in der Türkei das Tore schießen gelernt, könnte man meinen.
Das kann gut sein, ne?
Ja, bleibt abzuwarten, was unbedingt bei Leipzig, da ist ja jetzt auch die Konkurrenz relativ groß, würde ich meinen, mit Paulsen, mit Wang, mit den ganzen offensiven Mittelfeldspielern, die da nachrücken.
Das stimmt, ja. Ich auch gelesen, er kann auch auf der Außenbahn teilweise spielen.
Okay.
Er ist trotz seiner Größe also relativ agil. Bin mal gespannt, ja.
Ja, mal sehen. Vielleicht werden wir ihn am Wochenende immerhin schon mal im Kader sehen.
In Leverkusen natürlich kein einfaches Spiel für die Leipziger. Kommen wir ja nochmal drauf, aber ja.
Ja, bleibt abzuwarten, was der Herr Sørloth in der Bundesliga für Zahlen liefert.
Ja.
Ja, gut, dann würde ich sagen, sind wir mit den News einigermaßen durch.
Ja.
Oder nicht?
Nee, ich habe nichts mehr für diese Woche.
Es gibt natürlich noch genug, aber es würde den Rahmen, glaube ich, sprengen, wenn wir da jetzt noch zu jedem Thema noch unseren Senf dazugeben wollen. Dann würde ich doch mal sagen, machen wir bei unserem Spieler-Ranking weiter, oder nicht?
Ja. Letzte Woche hatten wir die Torhüter, da habe ich ein bisschen bei meinem Platz 5. Hoffe ich mal, dass es diesmal nicht so sein wird. Sind wir bei den Innenverteidigern diese Woche, richtig?
Ja, genau. Also die habe ich auch vorbereitet.
Sehr gut.
Schön, dass wir uns einig sind.
Ich weiß nicht, habe ich letzte Woche angefangen oder du? Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben es abgewechselt gemacht. Ne? Das ist gar nicht
Ja, fang doch mal an. Gib mir doch mal deine Nummer 5.
Ja, hoffe ich mal, dass dieser keine Pflaume an Nummer 5 hier dabei ist. Ja, ich habe eine Nummer 5 deutschen Innenverteidiger. Muss man dazu sagen, für mich eigentlich auch weiter oben einzuordnen, allerdings nur am Platz 5, weil letzte Saison viel verletzt war, wenig gespielt hat, jetzt aber wieder da ist, bei den Bayern spielt, und zwar Niklas Süle habe ich da am Platz 5. Ja, wie schon eigentlich vor der Verletzung würde ich ihn deutlich weiter oben einordnen, aber dadurch, dass er jetzt wirklich erst wieder zurückkommt, das erste Spiel jetzt wieder gemacht hat in der Bundesliga mit einer 95% Passquote, war ich super. Was echt stark ist für den Verteidiger. Bei den Bayern gut, wahrscheinlich auch viele Querpässe gespielt. Aber trotzdem davor immer sehr zweikampfstark, sehr robust, und obwohl der Größe und Stämmigkeit auch wirklich schnell. Ja, also wenn der erstmal ins Laufen kommt, hat er eine Top-Geschwindigkeit drauf. Und deswegen bei mir am Platz 5, Niklas Süle.
Oh, das kann man machen, aber da spielt natürlich die Vorsaison sehr mit rein, oder nicht?
Ja.
Na, ich will mich schon mal ein bisschen verteidigen. weil Niklas Süle ist bei mir auch dabei. Nur nicht auf der 5, sondern tatsächlich weiter oben.
Okay.
Ja. Aber dazu dann später mehr. Deshalb würde ich jetzt auch nicht so viel zu Süle sagen, weil ich nachher dann noch
spare das lieber auf, genau.
Ja, genau. Ich habe auf der 5 seinen Vorgänger, der spielt ebenfalls Deutscher, kein Nationalspieler mehr, muss man sagen. Es handelt sich um Mats Hummels von Borussia Dortmund. Ich habe ihn nur auf der 5, weil er im Vergleich zu meinen 4 Leuten davor nicht so torgefährlich ist, auch schon etwas älter ist und dann eben auch nicht mehr so, ja, nicht mehr so frisch und vielleicht auch ein bisschen fehleranfälliger ist. Aber trotzdem ist er auf Platz 5, weil er ja unfassbare Statistiken hat. Er hat die meisten Kopfbälle gemacht letzte Saison. Er hat mit über 2.500 Ballaktionen Platz 6 in der Bundesliga erreicht, mit Ballaktionen eben. Er ist der beste Verteidiger nach gewonnenen Zweikämpfen der letzten Saison gewesen. Ja. Was eigentlich ein Argument wäre, ihn weiter nach oben zu nehmen. Aber ich habe ihn trotzdem nur auf 5, weil er eben auch nur ein Tor gemacht hat.
Ja.
Auch wenn mir so ein paar Argumente wahrscheinlich demnächst noch um die Ohren fliegen werden, wenn ich mir die anderen Statistiken so angucke, aber Mats Hummels gehört dazu und seine langen Spiele, Diagonalbälle.
Mit dem Außenriss auch oft, ja.
Ja. Die bleiben einem in Erinnerung und deshalb ist Mats Hummels in den Top 5 bei mir.
Aber jetzt habe ich jetzt, weißt du, noch eine Szene, wo wir gerade über den Außenriss von ihm sprechen, im Spiel jetzt am Wochenende ist Haaland irgendwie ganz frei in der Mitte und er ist auf der linken Seite irgendwie, ich weiß auch nicht, wie es dazu kam, wahrscheinlich nach dem Eck, ich habe keine Ahnung, wieso er auf einmal auf links außen auftaucht. Ja. Und jedenfalls muss er eigentlich nur mit links einen schönen Ball in die Mitte spielen, weil der Haaland wirklich frei war. Und ich weiß nicht, wo der Ball mit links hinging. Auf jeden Fall war es überhaupt nicht die Richtung von Haaland, der sich ja natürlich auch zu Recht ein bisschen beschwert hat. Aber das bekräftigt nochmal, dass er den Außenriss doch öfter benutzen sollte, was er ja auch tut. Ja.
Aber dass sich Haaland eben aufregt, zeigt auch, dass er von Mats Hummels eben bessere Bälle gewöhnt
stimmt,
ist.
Ja. Das stimmt.
Als dieser verrutschte Außenrisspass.
Das stimmt.
Den er als Flanke versucht hat. Ja, kann ich mich gut daran erinnern, an den Ball. Ja.
Dann machst du die 4 zuerst?
Ja, dann mache ich die 4 zuerst. Und wie es sich gehört, ist auf meinem Platz 4 ein Frankfurter und auch der torgefährlichste Innenverteidiger der Bundesliga. So, das ist Martin Hinteregger aus Österreich. Er hat 8 Tore geschossen, wie gerade gesagt. Er hat 31 Spiele gemacht für die Eintracht. Er hat nur 5x0 gespielt. Das ist für einen Innenverteidiger jetzt nicht ganz so viel, will ich meinen. Und er hat auch den Top-Wert mit den meisten Fouls, nämlich 32, Entschuldigung. 32 Fouls hat er gemacht. Finde ich aber, dass von meinen Top 5 ist es der Top-Wert. Aber ich muss sagen, für den Innenverteidiger ist er, finde ich, noch relativ gut weggekommen. Das sind quasi ein Foul pro Spiel.
Ja.
Und ich finde, das ist, wenn man mal sich zu Gemüte führt, wie die Eintracht spielt, ist er doch schon eher foullastig. Und wenn man dann nur pro Spiel eins macht, ist schon,
ist wenig, stimmt. Ja.
Finde ich ganz gut. Und eben durch seine Körperlichkeit, seine Zweikampfstärke, seine Torgefahr, ist er bei mir auf Platz 4.
Ja. Ich habe auf Platz 4 einen derzeitigen Nationalspieler und zwar wieder ein deutscher Nationalspieler bei der Borussia aus Gladbach, Matthias Ginter. Letzte Saison 31 Spiele gemacht, Zweikampfquote von über 65%, also wirklich bei den Zweikampfwerten ganz vorne mit dabei. Bei mir ist er an 4, weil ich finde, dass er zu den nächsten, die da noch kommen, in der Spieleröffnung nicht ganz so stark ist, weil du es eben bei Mats Hummels auch angesprochen hattest. Ja, greife ich jetzt noch nicht vor, wer da bei mir eventuell noch kommen würde, aber ich finde eben, da hat er noch ein bisschen Luft nach oben bei der Spieleröffnung. Deswegen ist er nur an 4, aber ich finde trotzdem momentan in der jetzigen Form, wie er so drauf ist, auch noch bei mir den einen Platz eben vor Süle, weil der auch längerzeitig verletzt war, auf Platz 4 Matthias Ginter.
Gute Wahl, sehr gute Wahl. Da würde ich vielleicht jetzt mal schnell vorgreifen, weil Matze Ginter ist bei mir auf der 3, eben aus genannten Gründen. Mit der Spieleröffnung ist richtig, dass er da noch Luft nach oben hat. Aber ich finde, dass er, ich finde persönlich, dass er ein guter Nachfolger für Boateng und Hummels in der Nationalmannschaft ist.
Stimmt, ja.
Und ich halte tatsächlich relativ viel von Matze Ginter. Ja. Deshalb ist er bei mir auf der 3.
Ja. Dann habe ich auf der 3 den eben angesprochenen Mats Hummels bei mir auf der 3. Ehemaliger Nationalspieler, wie wir schon gesagt haben, bei den Zweikampfwerten top dabei. In der Spieleröffnung glaube ich wirklich, weiß nicht, ob es da noch was viel Besseres gibt in der Bundesliga, wo es ein bisschen bei ihm jetzt mittlerweile hapert, weil er auch nicht mehr jüngst ist, natürlich so die Schnelligkeit, was er aber ganz oft durch Top-Stellungsspiel einfach gut macht, muss man bei ihm einfach sagen. Hat auch in der gegnerischen Hälfte 76% der Pässe kommen dabei eben, das ist einer der Top-Werte in der Bundesliga. Deswegen Mats Hummels bei mir auf der 3, auch Kopfball stark, also wirklich ein rundum kompletter Verteidiger.
Ja. Ja, kann ich alles nachvollziehen. Richtig auch so, ja.
Dann kommen wir schon zur 2, oder was?
Ja, dann mach doch gerne mit der 2 weiter, nachdem ich mich da eben so
dazwischen habe. Ja, aber jetzt, ich weiß nicht, ob es eine Überraschung ist, aber also ich finde es ein ganz junger Spieler, der jetzt auch gerade bei seinem Verein einen längerfristigen Vertrag unterschrieben hat, aber auch mit einer Ausstiegsklausel, wie ich glaube, und zwar Franzose, 21 Jahre alt, Upamecano von den Leipzigern. Super schnell, super robust, richtig kopfballstark. Ich fand in Lissabon war der bei den Leipzigern durch die Spiele wirklich mit der beste Mann. Ich fand auch der Einzige, der in dem Halbfinale gegen Paris mithalten konnte. Und deswegen steht er bei mir auf der 2. Dayot Upamecano.
Ja, ich kann es jetzt spannend machen, aber ich mache es nicht spannend, weil ich auch Dayot Upamecano auf der 2 habe. Auch aus genannten Gründen eben. Und was bei mir auch sehr mit reingespielt hat, ist eben das Alter, dass er mit 21 Jahren schon so abgeklärt spielt. Klar hat er ab und an noch ein paar Schnitzerchen drin, aber das gehört einfach dazu. Und Potenzial hat er deshalb ganz klare Nummer 2.
Ja. Da bin ich mal gespannt, also wenn das mit der Ausstiegsklausel so alles stimmt, was dann passiert im nächsten Jahr mit ihm.
Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass der dann
zuschlägt.
Ja, das ist ein großer Verein aus Europa. Ja. Spanien, England, Frankreich. Würde sich ja anbieten bei einem Franzosen. Dass die da wahrscheinlich zuschlagen werden.
Ja.
Dann würde ich doch mal meine Nummer 1 nennen.
Ja.
Das ist auch schon der von dir angesprochene Niklas Süle. Ist bei mir auf Platz 1. Ja. Weil ich habe jetzt die Vorsaison mal so ein bisschen ausgeklammert, weil er eben verletzt war. Aber die ersten 7 oder 8 Spiele, die er gemacht hat in der Bundesliga letzte Saison, waren, fand ich, schon überragend.
Ja.
Davor die Leistungen waren auch Weltklasse, kann man meinen. Und er wird über kurz oder lang der neue Abwehrchef bei Bayern und auch in der Nationalmannschaft werden. Ja, ich kann da nur wiederholen, was du gesagt hast. Schnell, trotz seiner Größe, zweikampfstark. Also, Niklas Süle ist für mich der beste Innenverteidiger momentan in der Bundesliga.
Ja, ich habe Nummer 1, einen, der da jetzt wirklich gerade in der letzten Saison oder ja, nicht die ganze Saison in diese Position reingerutscht ist. Und zwar rede ich da von David Alaba bei den Münchnern auf der linken Innenverteidigerseite. Und wie ich finde, in dieser Saison hat er diesen Part so unfassbar gut gespielt, hat eine 91% Passquote gehabt. Super, ist super spielstark, also mit dem linken Fuß die öffnenden Bälle oder die Bälle wirklich in die Spitze. Unfassbar stark, super schnell. Und war wirklich in dieser Zeit der Dirigent der Viererkette, hat das super gemacht, auch in Lissabon Top-Turnier gespielt, wobei er in dem letzten Spiel ja die ein, zwei Wackler drin hat oder auch davor schon kurz mal gewackelt hat. Aber ansonsten trotzdem fand ich, dass er so stark gespielt hat, dass er da für mich da die Nummer 1 geworden ist. Das Einzige, wo es bei ihm noch hakt, ist so diese Kopfballstärke, weil er auch nicht der Größte ist unbedingt. Aber ich finde, es hat bei den Bayern eben durch die Spielweise nicht so den Ausschlag gegeben, dass es so oft zum Tragen kam. Deswegen für mich David Alaba auf der 1.
Ja, das finde ich auch eine gute Wahl. Er war bei mir auch im erweiterten Kreis. Ich habe mich auch sehr schwer getan bei Platz 4 und 5. Da waren schon so ein paar Spieler dabei. Unter anderem auch Alaba. Der, kann man meinen, jetzt für unser Ranking, der Profiteur davon war, dass Süle verletzt war und dass Boateng unter Kovac keine Rolle gespielt hat.
Ja.
Und dann ja quasi notgedrungen in der Innenverteidigung spielen musste, aber da dafür, dass er was ist der, gelernter Außenverteidiger oder Sechser?
Ja, oder sogar noch Sechser, das ist immer so. Ich weiß gar nicht ganz genau, was er sonst in der Jugend gespielt hat. Ich meine fast sogar im Mittelfeld, bevor er dann auf die linke Verteidigerseite gewechselt ist.
Auf jeden Fall, für einen, der da nicht zu Hause ist, hat er das überragend gemacht. Was ein Niveau er da reingebracht, was er für ein Niveau da reingebracht hat.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, sehr schön.
War auch wieder viel Einigkeit dabei.
Stimmt.
Zumindest ja. von den Spielernamen her auf den Positionen. Ja, okay.
Ich hoffe, diesmal kein Pavlenka die zweite dabei. Ich das jetzt hier, was weiß ich.
ich bin gespannt, was wir, über was wir nächste Woche schmunzeln können. ja, da ist auch das Stichwort gerade gefallen, über was wir nächste Woche schmunzeln können, habe ich gesagt. Aber kommen wir doch mal auf das Wochenende zu sprechen.
Ja. Ja, was haben wir denn da Schönes dieses Wochenende?
Ja, ich würde sagen, fangen wir Freitagabend an.
Fangen wir Freitag an, ja.
Ich habe schon so ein bisschen Angst davor, weil es nämlich heißt, die Hertha BSC Berlin empfängt die Frankfurter Eintracht.
Puh. Ist eigentlich, wenn man es so vor der Saison oder auch jetzt so sieht, würde ich behaupten, ein Spiel Richtung Euroleague oder zumindest sowas in die Richtung. Die Frankfurter, die das ja auch ausgegeben hatten, eigentlich so als ihr Ziel, ja, wieder europäisch dabei zu sein. Hertha mit dem neuen Investor sowieso. Es ist fast vielleicht sogar ein bisschen Zwang, dass man irgendwie da in dem Tabellenbereich landen muss. Deswegen finde ich eigentlich ein sehr interessantes Spiel Freitagabend.
Ja, ich denke auch. Also beide haben ja gesagt, dass sie in die Euroleague wollen. Berlin muss es, wie du gesagt hast, schon. Passt mit den Ausgaben, die sie haben.
Ja.
Und sie haben auch in Bremen souverän gewonnen.
Stimmt.
Von daher denke ich, schweren Herzens gewinnen die Berliner zu Hause gegen die Eintracht.
Da muss ich mitziehen. Ich denke auch, dass die Berliner das gewinnen werden.
Okay. Ja, dann kommen wir auf den Samstag.
Samstag. Ich habe da zuerst die Gladbacher empfangen, den Berliner, und zwar die eisernen FC Union Berlin.
Ja, das habe ich auch tatsächlich an Nummer 1. Was meinst du?
Ah, in Gladbach mit ein paar Zuschauern eventuell. Ich glaube, das steht ja immer noch kurzfristig und nicht ganz fest. Ich glaube eigentlich, dass die Gladbacher vor allem jetzt, wenn Player und Thuram wirklich für einen Startelf-Einsatz bereit wären, sind die Gladbacher zu stark für die Berliner. Und da glaube ich, dass die Gladbacher das auf jeden Fall gewinnen werden.
Ja, das denke ich auch. Und ich denke auch, dass Player und Thuram wahrscheinlich ein bisschen mehr Spielzeit kriegen als am Samstag.
Ja.
Wenn es halt notwendig ist. Wenn das schon früh durch ist, dann kann es auch passieren, dass einer von beiden 90 Minuten auf der Bank sitzen darf.
Ja.
Aber Gladbach wird das Ding machen.
Ja. Okay, als nächstes sehr interessantes Spiel, Leverkusen gegen Leipzig.
Yes, das ist eigentlich so das Topspiel des Spieltags, würde ich meinen.
Würde ich, warum das nicht um 18.30 Uhr kommt, frage ich mich auch.
Ja, können wir in 3 Minuten drüber reden, warum das nicht um 18.30 Uhr kommt.
Stimmt, ja, was wir uns stattdessen um 18.30 Uhr gönnen dürfen. Schön.
Leipzig-Leverkusen, das könnte ein relativ sehr schnelles Fußballspiel werden. Das ist prädestiniert für einen 5-5, kann man meinen.
Das stimmt, ja. Beide wollen nach vorne spielen auf jeden Fall. Erster Auftritt eventuell von Sørloth, dem neuen Stürmer Leipziger. Leverkusen ja mit dem Ex-Leipziger Patrick Schick. Saß ja nur auf der Bank letzte Woche. Weiß gar nicht, wurde er noch eingewechselt letzte Woche?
Ja, der kam rein. Er hatte sogar eine Kopfballchance.
Okay.
Aber ja, hat sich auch nicht ganz mit Ruhm bekleckert.
Ja. Ich gehe mit den Leipzigern, aber die werden es gewinnen in Leverkusen.
Ja, habe ich mir tatsächlich vor 2 Tagen auch so überlegt. Ja. Und wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, bleibe ich auch immer noch bei den Leipzigern. Die werden ein Tor mehr schießen als Leverkusen.
Ja.
Denke ich mal. So, dann kommen wir zu einem vorentscheidenden vermeintlichen Kellerduell, kann man meinen.
Ja.
Mainz gegen Stuttgart. Direktes Duell. Beide haben das erste Spiel verloren. Zeigt so ein bisschen, in welche Richtung es für welche Mannschaft geht.
Ja.
Ich tue mich da auch immer noch sehr schwer zu tippen, wer da gewinnt oder wie es ausgeht.
Das ist schwierig, stimmt.
Ich glaube, es wird den Namen nach ein solides Unentschieden.
Okay,
Unentschieden. Ja, Unentschieden.
Ich sage, die Stuttgarter entführen Punkte aus Mainz.
Stuttgart gewinnt in Mainz.
Ja.
Ja, okay. Nach der zweiten Halbzeit.
So nach den letzten 30 Minuten, 20 Minuten in, gegen Freiburg noch so euphorisiert, dass sie das fortsetzen werden.
Ja, okay.
Dann haben wir FC Augsburg empfängt Borussia Dortmund. Denke ich, ist eigentlich eine klare Sache.
Ja, denke ich auch.
Dass die Dortmunder das für sich entscheiden werden. Ich glaube, Augsburg wird da nicht die richtigen Mittel finden, dass sie da die Dortmunder ernsthaft ärgern können.
Ja, ich erinnere gerne nochmal zurück an die Rückrunde der letzten Saison, als ein gewisser Erling Haaland sein Debüt gegeben hat für Dortmund. Das war in Augsburg.
Mhm.
Bei einem 4-3, meine ich, wo er auch 3 Tore geschossen hat.
Mhm.
Ich habe jetzt nicht nochmal nachgeguckt, das ist alles aus der Erinnerung jetzt.
Ja.
Also haben es die Augsburger den Dortmundern ja auch sehr schwer gemacht.
Ja.
Aber ich glaube, im Endeffekt die Teenie-Truppe von Favre wird das Ding gewinnen.
Ja, ich hoffe natürlich auf nicht so viele Tore, sonst wird das Torspiel nächste Woche ziemlich schwer.
Ja, ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, was die Jungs mir so an Auswahl geben. dann letzter Spieltag. Letztes Spiel für Samstagnachmittag. So, jetzt Bielefeld-Köln.
Bielefeld-Köln.
Boah, auch schwieriges Spiel. Ich glaube aber, dass die Bielefelder ihren Fans, also ich weiß jetzt nicht, werden wahrscheinlich nicht allzu viele sein, aber dass sie ihren Fans einen guten Bundesliga-Start präsentieren wollen. Und ich glaube, dass die knapp, aber sie werden das Spiel gegen Köln gewinnen.
Wäre natürlich stark, wenn die als Aufsteiger direkt mit 4 Punkten aus den ersten 2 Spielen rausgehen können. Ich glaube aber, die Kölner machen das in Bielefeld, die Kölner gewinnen.
Ja, nur so kann ich aufholen, ja, wenn wir unterschiedlich tippen. Das freut mich. Das freut mich. Ja, dann kommen wir jetzt zu dem eben schon angesprochenen Topspiel. Komm, sag, wer spielt?
FC Schalke 04 gegen Werder Bremen. Ist ja, wenn man es vom Namen jetzt, ja, schon eigentlich ein Topspiel, ja.
Ja, eigentlich schon.
Aber 16. gegen 18. ist natürlich nicht, dass unter diese Kategorie fällt. Ja, einen schöneren Fußball hätten wir wahrscheinlich bei Leverkusen Leipzig gesehen. Aber gut, kann man nichts machen.
Das ist richtig. Das ist auch schon. Da könnte die erste Mannschaft den Befreiungsschlag erlangen, will ich meinen, weil es ja, also.
Das stimmt, ja.
Die Schalker spielen ja, wie man hört, gegen Trainer Wagner. Also für den soll es wohl am Wochenende ein entscheidendes Spiel werden. Mhm. Wo ich auch schon einige Tweets von gesehen habe, dass die Schalke-Fans den Bremern doch ein paar Angebote gemacht haben, dass sie doch gerne gewinnen sollten, damit der Wagner nicht mehr Trainer aus Schalke ist. ja, ich bin gespannt, was das für ein Topspiel wird.
Ja, ich glaube aber, im Endeffekt wird keiner zufrieden sein und sie werden mit einer Punkteteilung hinausgehen und immer weiterhin noch schlechte Laune haben. Beide Vereine, also ein Unentschieden zwischen Schalke und Bremen.
Ui, also ich tippe tatsächlich zum zum Trotze vieler Schalke-Fans, die wahrscheinlich den Wagner gerne raus, also dass sie den Wagner nicht mehr auf der Trainerbank sehen würden, tippe ich für Schalke. Ich glaube, dass die doch das Spiel, ja doch, die werden das Spiel gewinnen.
Ja, dann haben wir den Samstag auch hinter uns gebracht. Kommen wir zum Sonntag 15.30 Uhr. Hoffenheim mit dem ehemaligen Münchner Sebastian Hoeneß auf der Trainerbank gegen die Bayern aus München.
Ja, gibt es auch mal wieder was aus der Rückrunde. War ja das Spiel, bei dem die Bayern-Fans Dietmar Hopp zu Hause mit Plakaten beleidigt haben.
Die Geschichte, ja.
Und als dann die letzten 10 Minuten der Ball nur noch im Mittelfeld hin und her geschoben wurde,
stimmt, zwischen beiden Mannschaften.
Ja, vom Ergebnis her war es, glaube ich, eine relativ deutliche Nummer.
Ja, aber das natürlich auch, nur nochmal ganz kurz den Kreis zu ziehen, über Beleidigung ja deutlich hinaus ging, da ihn mit so einer Zielscheibe und sein Gesicht darzustellen. Das geht ja schon eher auch Richtung Drohung und sowas. Und das ist ja, also, das ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer. Deswegen fand ich auch die Reaktion, die dann die Spieler so gezeigt haben, glaube ich, auch angemessen für so eine Geschichte.
Ja, das auf jeden Fall. Und ich meine, du hast ja auch gesehen, dass die komplette Bank von Bayern, ich weiß jetzt nicht, ob die hohen Herren von der Tribüne auch runtergekommen sind in die Fankurve.
Ein paar waren auch mal gewiss. Der Hamilton war auf jeden Fall da, meine ich.
Weil also die Bilder da aus der Fankurve, dass der Salihamidzic war ja auch auf 180, die er da, ja. Warum er da, kann das ja nicht verstehen, dass sie da einen Menschen, einen Sponsor ist es ja im Endeffekt nur, so derbe beleidigen und sogar noch einen Schritt weiter gehen.
Ja. Ich meine, man kann das ja durchaus auch ein bisschen mit Bedacht ausdrücken, wenn man die Art und Weise, wie Herr Hopp die Mannschaft oder den Verein unterstützt, nicht gut findet, kann man das ja auch anders zum Ausdruck bringen, ja, durch andere Worte, die man wählt oder durch, ne, also man kann das ja schon zum Ausdruck bringen, aber eben dann auch ein bisschen bedacht.
Ja. Ja, das auf jeden Fall.
Aber gut, kommen wir zum Sportlichen. Ich glaube halt, die Münchner in Hoffenheim, dadurch, dass die Hoffnung auch wirklich sehr anfällig war in den letzten paar Spielen, was die Verteidigung anging. Auch wenn sie vielleicht vorne ein Tor machen sollten, fangen sie halt hinten dann zu viel, als dass sie das Spiel gewinnen könnten. Deswegen gehe ich da auf jeden Fall mit den Münchnern.
Ja, dem kann ich nichts hinzufügen. Ich denke auch, dass die Münchner die 3 Punkte aus Hoffenheim mitnehmen werden.
Ja.
Dann haben wir noch zum Abschluss Freiburg-Wolfsburg, Sonntagabend 18 Uhr. Ja. Setzt Christian Streich seine Siegesserie fort?
Was? Auf jeden Fall Freiburger wieder gewonnen, Wolfsburg und unentschieden im ersten Spiel. Ja.
Weißt du zufällig, ob das Eröffnungsspiel im neuen Stadion ist in Freiburg?
Das ist eine sehr gute Frage, das weiß ich allerdings nicht.
Ich weiß es tatsächlich auch nicht.
Hier steht aber noch Schwarzwaldstadion, das ist ja dann noch für das Alte, oder?
Ja, ich glaube schon.
Das ist das Alte.
Ja, wenn nicht, reden wir einfach nächste Woche darüber.
Aber stimmt.
Das Stadion so gefällt.
Ich glaube, die Wolfsburger gewinnen in Freiburg.
Wolfsburger gewinnen. Ich tippe auf einen Unentschieden. Die Freiburger waren, fand ich, offensiv ziemlich stark. Wenn sie die Chancen weiter so nutzen wie gegen Stuttgart, dann springt ihnen auch noch der Punkt zu. Und ich denke mal, sie werden gegen Wolfsburg einen Punkt zu Hause behalten.
Sehr schön. Damit hätten wir den zweiten Spieltag abgefrühstückt. Ein paar interessante Duelle dabei. Ein super Top-Spiel. Bin mal gespannt.
Ja, ich freue mich tatsächlich auch schon so ein bisschen drauf. Ganz besonders, dass ich meine Eintracht mal 90 Minuten komplett gucken kann. Freitag.
Das stimmt.
Auch wenn es vielleicht nicht so erfolgreich würde, aber mal sehen. Mal sehen.
Bin gespannt.
Ich auch. Es sind schöne Spiele dabei.
So, jetzt sind wir hier schon wieder über eine Stunde am Quatschen. Hast du noch was, ein paar letzte Worte hinzuzufügen?
Ich bin wunschlos glücklich.
Alles klar. Dann, es war mir wieder eine Freude zum zweiten Mal nach dem ersten Spieltag. Und ich freue mich auf nächste Woche und würde mal sagen, bis dahin, bis nächste Woche.